Klosters Graubünden, November 88. Brandanschlag auf Flüchtlingsunterkunft. Sachschaden. Täter unbekannt.
Bachenbülach, Zürich. Brandanschlag auf Flüchtlingsunterkunft. 4 Personen, davon 2 Kinder, verletzt.
Wallis, Flüchtlingsunterkunft niedergebrannt.
Schattdorf, Urnerland, Dezember 88, Molotow-Cocktail gegen Flüchtlingslager.
Schattdorf,
was
Oktober 88.
Was macht die Opposition?
Schrottschüsse gegen Flüchtlinge.
Cham, Kanton
was
Zug,
macht
Dezember
die Opposition?
88, Schüsse auf dortiges Flüchtlingslager.
Was macht eigentlich die Opposition?
Die Sendung Fluchtkanal fragt nach. Was tun gegen Rassismus und die offizielle Schweizer Asylverweigerungspolitik? Wie kann die Schwäche der Opposition überwunden werden? Die Ausschaffungen stoppen. Wo bleiben die offensiven Forderungen?
Die Opposition stellt sich vor, Einzelpersonen aus verschiedenen Gruppen der Asylbewegung, in dieser Sendung ausschließlich Schweizerinnen und Schweizer, stellen ihre Positionen, ihre Praxis zur Diskussion. Beteiligt sind Leute aus dem Asylkomitee Zürich, dem Frauenasylkomitee Zürich, Frauen vom Christlichen Friedensdienst CFD, die Freiplatzaktion, die Asylkoordination und das Aktionsbündnis Zürich.
Die Sendung Fluchtkanal am Dienstag, den 10. Oktober um 20.30 Uhr auf Radio Lora 104,5 MHz. Hörerinnen und Hörer können sich in die Sendung einschalten.
Gut, wir sind so weit. Wir kommen zu dieser Sendung Fluchtkanal. Es war 8:30 Uhr. Es ist fast 8:40 Uhr. Ab jetzt reden wir hier alle Schriftdeutsch. Das aus der Verständigungs- für eine bessere Verständigung, weil wir annehmen, dass Flüchtlinge bei dieser Sendung mithören. Im vorangegangenen Jingle wurden Tagesnachrichten wiedergegeben. Nachrichten, die tägliche Repression, den täglichen Terror gegen Flüchtlinge dokumentieren. Und diese Tatsache um den Rassismus schweizerischer Prägung soll es auch in dieser Sendung gehen. Das zum einen. Das zweite, und das hat uns eigentlich veranlasst, diese Sendung vorzubereiten, ist das krasse Missverhältnis zwischen der tatsächlichen Situation der Verfolgten hier und der Solidarität seitens der Einheimischen. Oder anders gesagt, die Schwäche der Opposition, offensiv gegen die Dimension eidgenössischer Asylpolitik auftreten zu können. So wird das Asylverfahren laufend verschärft, Ausschaffungen bzw. Auslieferungen beinahe ungehindert vollstreckt, der Rassismus als bewährte Uraltdoktrin propagandistisch eingesetzt. Den Brand-, Sprengstoff- und Mordanschlägen stehen wir bisher hilflos gegenüber, eigentlich verrückt. Es geht also um Gegenmobilisierung und diese Sendung sollte dazu einen Beitrag sein. Wir werden deshalb nicht einfach darüber reden, was ist, sondern, wenn immer möglich, handlungsbezogen diskutieren. Im Studio sind jetzt 6 Personen aus verschiedenen in der Asylbewegung arbeitenden Gruppen. Es ist hier Jüre vom Aktionsbündnis Zürich, es ist da Uli von der Freiplatzaktion, Hilde von der Asylkoordination, Elisabeth vom CFD, Martin vom ehemaligen Asylkomitee und jetzt vom Aktionsbündnis und Andi vom ehemaligen Asylkomitee ebenfalls und vom ehemaligen Frauenasylkomitee und jetzt im Aktionsbündnis. Es soll also darum gehen, diese Gruppen öffentlich zu machen, über die aktuellste Situation zu informieren und die verschiedenen Einschätzungen hier im Lora zu hören. Wir haben mit Absicht Gruppen mit verschiedenen politischem Hintergrund eingeladen. Es soll darum gehen, Differenzen, verschiedene Einschätzungen und die jeweilige Praxis der Gruppen hier vorzustellen. Wir sind der Meinung, dass Konfrontation, dass die öffentliche Formulierung von Widersprüchen zum Nutzen der Bewegung ist. Weiter fällt sicher auf, Da im Studio sitzen alles Leute, die sich gegen die Schweizer Asylpolitik wehren und gleichzeitig einen von diesen roten Pässen besitzen. Die Flüchtlinge fehlen. Wir haben diese Runde mit Absicht so zusammengestellt, dass, obwohl wir der Meinung sind, dass sich Flüchtlingspolitik von unten zu orientieren hat, also nur mit Flüchtlingen authentisch sein kann. Es geht, was die Zusammensetzung der anwesenden Studiogäste betrifft, um die grundsätzliche Frage, und ich denke, darauf kommen wir in der Sendung zurück, ob mit Flüchtlingen oder für Flüchtlinge, um die Fragen, was ist Solidaritätspolitik, was ist Paternalismus, was ist Hilfe von oben und wo wird das Oben-Unten-Verhältnis allenfalls gesprengt. Wie gesagt, mit Absicht sind hier im Studio ausschließlich Nicht-Flüchtlinge anwesend. Ich denke, die objektiven Widersprüche zwischen Menschen, die flüchten müssen, und solchen, die es nicht müssen, sind nicht individuell lösbar. Die Gleichheit setzt die gleichen Bedingungen voraus. Wir dachten uns deshalb, dass es für einmal, und ich meine einmal, richtig ist, wenn sich der Teil der Asylbewegung, der diesen Widerstand nicht aus der Position der Verfolgten macht, solo und in erster Linie den Flüchtlingen vorstellt. Vorstellt im Sinne, dass hier darüber berichtet und diskutiert wird, weshalb weiße, privilegierte Metropolenmenschen Flüchtlingspolitik machen. Also Motivation, Praxis und Hintergründe. Aus diesem Grund sprechen wir in diesem Dialektradio heute Schriftsprache. Sicher wäre dieses Konzept faul, wäre die Kommunikation einseitig. Wir wollen, dass insbesondere Flüchtlinge urteilen, kommentieren und eingreifen. Wir werden aus diesem Grund eine offene Leitung zur Verfügung haben. Im Weiteren sind bei der Vorbereitung zu dieser Sendung ist auch die Idee entstanden, weitere solche Sendungen zu machen. Eine von Flüchtlingen und eine je nachdem zusammen. Wir hoffen so, den von uns nicht gewählten und trotzdem realen gesellschaftlichen Widersprüchen besser Rechnung zu tragen. Noch ein weiterer Punkt. Auffallend ist sicher, dass wir hier den Widerspruch Metropole Trikont in der Zusammensetzung und Struktur dieser Sendung sichtbar machen wollen, andererseits den Geschlechterwiderspruch insofern auslassen. Ich denke, hier stellen sich die Fragen Motivation, Praxis, die Positionen, Kampf mit den Flüchtlingen und die Reproduzierung sexistischer Strukturen nochmals ganz anders. Asylpolitik hier dreht sich in allererster Linie um Männer, um verfolgte Männer. Rund 80% der Flüchtlinge, die Schweizer Territorium erreichen, sind Männer. Entsprechend waren zum Beispiel in den beiden Refugien Neumarkt und GBH ausschließlich Männerflüchtlinge versteckt. Diese Tatsache widerspricht krass der weltweiten Verfolgung. Über 80% aller flüchtenden Menschen sind Frauen und Kinder. Wir möchten die Tatsache der doppelten Verfolgung und Unterdrückung der Frauenflüchtlinge als Frauen und als Flüchtlinge betonen, auch weil wir der Meinung sind, dass dieser Widerspruch auch in der Asylbewegung zu wenig thematisiert wird. Und jetzt noch kurz, wie diese Sendung ablaufen soll. Es soll einen ersten größeren Teil geben, vielleicht eine Stunde, getrennt in zwei Teile. Zum Ersten soll es um die aktuelle Situation gehen. Es sollen die neuesten Ereignisse, die neuesten Informationen hier gesagt werden. Es wird also gesprochen zu EG 92, zum Strategiebericht und auch zu den Anschlägen, die in der letzten Zeit gegen Flüchtlinge verübt wurden. Im zweiten Teil soll es um die Asylbewegung gehen. Es geht darum, wer ist die Asylbewegung, was gibt es für Gruppen und was machen diese Gruppen. Dann in einem im weiteren Teil, und das sollte eigentlich der Hauptteil in dieser Sendung sein, hier soll diskutiert werden. Dieser Teil ist in drei Blöcke aufgeteilt. Je nachdem werden wir es schaffen, das so zu trennen. In einem ersten soll es um den Flüchtlingsbegriff gehen, wer ihn wie definiert, also was dahinter steckt, in Verbindung mit der Motivation der Schweizerinnen und Schweizer, die Flüchtlingsarbeit machen. Im zweiten Teil soll es um das Verhältnis zwischen den Flüchtlingen und den Schweizerinnen und Schweizern der Asylbewegung gehen, wie diese aussieht, wie diese sich gestaltet jetzt aus der Sicht der hier Anwesenden. Und im dritten Teil, das sollte eigentlich der wichtigste sein, geht es um Perspektive, um was können wir tun, was wird gemacht, was stellen sich die einzelnen Leute vor. Und primär soll es dort um die wahrscheinlich Hauptforderung der Flüchtlinge hier in der Schweiz gehen, um die Forderung nach Ausschaffungsstopp. Gut, fangen wir an mit der Sendung. Zur aktuellen Situation, vielleicht gerade am Anfang, Informationen zur Situation der Frauenflüchtlinge. Elisabeth, kannst du hier etwas erzählen?
Also ich möchte eigentlich vom Strategiebericht ausgehen, weil dieser Strategiebericht sehr gut zeigt die Haltung der Verantwortlichen und auch der Mächtigen in der Asylpolitik Frauen gegenüber. Und zwar wurde der Strategiebericht von einer Expertengruppe ausgearbeitet. In dieser Expertengruppe hat keine einzige Frau gesessen, sondern nur Schweizer Männer. Und das zeigt schon, wie wichtig Frauen genommen werden. Also Frauen sind zu wenig wichtig, um mitzusprechen. Und das widerspricht eigentlich der Tatsache oder steht ganz im Gegensatz dazu, dass Frauen den größten Teil der Basisarbeit machen. Also die praktische Arbeit wird hauptsächlich von Frauen geleistet und die Männer machen dann die Konzepte. Also das ist ein Bild, was wir schon lange kennen und was hier auch reproduziert wird. Und in diesen Männerköpfen kommen eben die Frauen überhaupt gar nicht vor. Also es fängt damit an, dass im Strategiebericht zwar erwähnt wird, dass 12 bis 15 Millionen Flüchtlinge nach UNHCR-Schätzungen auf der weltweit leben. Und es wird aber nicht erwähnt, dass eben davon, wie heute schon gesagt wurde, je nach Region 80-90% Frauen und Kinder sind. Also in den Flüchtlingslagern der sogenannten Dritten Welt leben praktisch nur alte Männer, Frauen und Kinder. Es wird auch überhaupt nicht gefragt, warum das so ist. Es wird auch nicht danach gefragt, was für Verbesserungen da gemacht werden könnten, sondern es wird einfach davon ausgegangen, eigentlich es sind alles Männer. Ich denke, dass es kein Zufall ist, dass in diesen Flüchtlingslagern in der Dritten Welt vor allem Frauen und Kinder sind. Und zwar deshalb nicht, weil das Leben dort alles andere als attraktiv ist. Es hat mir einmal eine eritreische Flüchtlingsfrau gesagt, die von Eritrea nach Sudan flüchtete und eigentlich in ein Flüchtlingslager gehen hätte müssen. Sie hat mir gesagt, sie sei in der Nacht geflohen, weil dort werde man abgestellt wie eine alte Schachtel. Also das ist völlig ohne Perspektive. In der Schweiz ist der prozentmäßige Anteil der Frauen viel kleiner. Also heute sind etwa nur noch 17% der Asylsuchenden Frauen. Es ist auch so, dass der Anteil eigentlich immer sinkt, der Frauen. Bei den anerkannten Flüchtlingen, also sogenannten anerkannten Flüchtlingen, die den Status haben, sind es etwa 43%. Und das ist nicht so, es ist nicht so, dass Frauen etwa mehr Asyl bekämen als Männer, sondern das ist darauf zurückzuführen, weil bis, sagen wir, 1981 der absolut größte Teil der Flüchtlinge über Kontingente in die Schweiz gekommen ist. Also es sind alle Flüchtlinge aus Indochina, die meisten aus Chile, die meisten aus Ungarn, Tschechei, Polen sind alle mit Kontingenten gekommen und mussten den Fluchtweg nicht selbst leisten, sondern hatten eigentlich das Asyl schon im Erstasylland in der Tasche. Und es wurde ihnen auch der Flucht, also die Reise in die Schweiz dann organisiert. Und das heißt, dass eben der Weg für Frauen zentral ist. Also je weiter ein Fluchtweg ist und je schwieriger ein Fluchtweg ist, desto schwieriger ist es für Frauen überhaupt zu flüchten, weil sie eben zuständig sind für die Kinder und weil es mit einer Familie sehr schwierig ist zu flüchten. Also der Anteil der Frauen ist einerseits vom Fluchtweg abhängig, ist aber auch abhängig von der Situation der Frauen im Heimatland. Also heute sind der höchste Anteil der Frauen bei Asylsuchenden ist bei Iranerinnen, die machen fast die Hälfte der Asylsuchenden aus. Und das ist sicher darauf zurückzuführen, dass Frauen, also die Situation der Frauen im Iran sehr, sehr schwierig ist. Dann möchte ich noch schnell etwas sagen zum Asylgesetz und zum Asylverfahren. Sowohl das Asylgesetz wie auch das Asylverfahren gehen von einem sehr konservativen Frauenbild aus. Eigentlich von einem Frauenbild, das man meinen müsste, es hätte nie irgendeine Frauenbewegung gegeben und auch nie ein Gleichstellungsartikel. Also das Asylgesetz betrachtet die Verfolgung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts nicht als politische Verfolgung, sondern als eigentlich kulturelle Eigenart eines Landes, was nicht ein Asylgrund ist. Also ein Beispiel, was ich jetzt kürzlich gehört habe von einer ledigen iranischen Mutter, die eigentlich den Tatbeweis, was man heute haben muss, für das Asylverfahren mit sich trägt, nämlich in ihrem Körper. Also die hat ein Asylgesuch gestellt und kann auch beweisen, dass sie gefährdet ist, weil eine ledige Mutter im Iran, weil das vom Gesetz her verboten ist und verfolgt wird. Aber sie bekommt kein Asyl, weil das eben keine politische Verfolgung ist. Dann werden Frauen auch häufig als Geiseln benutzt im vor allem in Bürgerkriegen oder von Regimen, die die Opposition unterdrücken. Und diese Frauen sind dann nur Mittel zum Zweck. Also die Verfolgung richtet sich eigentlich nicht gegen sie selber, sondern gegen die männlichen Angehörigen. Und das wird dann im Asylverfahren genauso übernommen. Also es wird dann gesagt, die Verfolgung richtet sich nicht gegen sie, sondern gegen ihre männlichen Angehörigen und ist demzufolge auch kein Asylgrund. Also eine Frau muss eigentlich wie ein Mann sein, es bekommen auch sehr wenig Männer Asyl, aber damit sie Asyl bekommt, muss sie eigentlich wie ein Mann sein. Und dann das Asylverfahren orientiert sich nur an der Fluchtbiografie von Männern. Also das Asylverfahren, das ganze Verfahren geht davon aus, dass nur Männer flüchten. Das ganze Frageraster, was die Fremdenpolizei hat, was auch die Beamten haben beim DFW oder die Beamtinnen, geht eben davon aus, dass Männer flüchten. Und die Frauen werden meistens dazu benutzt, um die Aussagen ihrer Männer, also wenn sie verheiratet sind, die Aussagen ihrer Männer zu überprüfen. Also Frauen werden dann 2 Stunden über die Fluchtgründe und Asylgründe ihres Ehemannes befragt und vielleicht dann auch noch 10 Minuten über ihre eigenen Gründe. Und was noch auch sehr schlimm ist, dass Rückschlüsse gemacht wird von der Glaubwürdigkeit des Ehemannes auf die Glaubwürdigkeit der Ehefrau. Also ich habe einen Entscheid gesehen, wo das Asylgesuch des Mannes abgelehnt wurde wegen Unglaubwürdigkeit. Die Frau hatte ihre eigenen Gründe und darauf wurde gar nicht eingegangen, weil ja der Mann unglaubwürdig ist und dann ist auch die Frau unglaubwürdig. Also sie wird als reines Anhängsel betrachtet. Ja, das wäre so kurz, was ich sagen kann.
Ja, wir könnten weitergehen zum Bericht über was geplant ist im Zusammenhang mit EG 92.
EG 92 bedeutet eigentlich nicht nur für die Flüchtlinge eine Veränderung, sondern auch für uns alle. Also einerseits bedeutet EG92 eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit gesamteuropäisch. Das heißt, ein Markt von rund 320 Millionen Menschen, die konsumieren. Es bedeutet aber auch eine Konzentration der Produktion in wenigen Händen. Das ist ein Prozess, das bereits seit den 70er Jahren so läuft. Auf der anderen Seite bedeutet das aber vermehrt eine größere Mobilität, das heißt mehr Personenverkehr, mehr Güterverkehr. Gleichzeitig werden die Grenzen gelockert bis abgeschafft, was aber nicht heißt, dass die Kontrolle dann geringer wird. Die Kontrolle erfolgt dann nicht unbedingt an der Grenze, sondern dann überall im Inland. Sie erfordert somit geeignete Kontrollmittel, das heißt elektronische Fahndungssysteme, die bereits eingerichtet sind, eine allgemeine Ausweispflicht, also jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann muss sich jederzeit überall ausweisen können. Die Daten, die dann auf diesem Ausweis stehen, können jederzeit von überall abgerufen werden, überprüft, kontrolliert. Das mal für uns alle. Für die Flüchtlinge heißt das aber zusätzlich, dass die Grenzen eben für sie noch dichter gemacht werden. Visumsverschärfungen werden eingeführt. Die kumulieren sich dann, je nachdem, wie viele Länder die Flüchtlingsfrauen und Männer zu durchqueren haben. Es gibt für sie dann speziell, wurde in verschiedenen Gesprächen innerhalb, im Rahmen verschiedener Abkommen, ein ganz spezielles Datensystem erarbeitet, das vor allem im Schengen-Abkommen dann perfektioniert wurde. Und da wir schon beim Schengen-Abkommen sind, dazu kurz, es ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Ländern, also BRD, Frankreich, Benelux, Staaten. Sie sind dabei, seit mehreren Jahren schon ihre Gesetzgebung in Bezug auf Ausländerpolitik und Asyl zu vereinheitlichen. Die Schweiz gehört nicht dazu, aber sie nimmt ziemlich aktiven Teil daran. In diesem Abkommen ist beispielsweise vereinbart worden, dass Asylsuchende, welche in einem Land abgewiesen wurden, in keinem anderen Land dieses Abkommens, also Teilnehmerland, Asyl erhalten. Und das ist dann möglich, eben dank diesem Schengen-Informationssystem. Die Praxis sieht dann zum Beispiel in der Schweiz mit dem, so aus, dass abgewiesenen Flüchtlingen ein R im Pass gestempelt wird, was die Aufnahme in einem anderen Land verunmöglicht. Zusätzlich ist dann das Land, das die Flüchtlingsfrau oder den Flüchtlingsmann abweist, dafür zuständig und verantwortlich, dass dieser Mensch aus dem gesamten Territorium ausgeschafft wird, aus dem Territorium, also aus diesen Ländern, die zu diesem Abkommen gehören. Diese ganze Verschärfung, diese ganze Asylverweigerungspolitik richtet sich selbstverständlich vor allem gegen Flüchtlinge aus dem Trikont, gegen Flüchtlingsfrauen und Männer aus der Türkei, aus den sogenannten Peripherieländern. Es ist wohl besser, die bleiben dort, damit sie unter Umständen für die ausgelagerte Produktion verwendet werden können. Damit die Multis dann billiger produzieren können und wir dann billiger einkaufen können. Das ist, glaube ich, das Wesentliche dieser EG92 in Bezug auf die Flüchtlinge. Also praktisch kommt es zu einer Schließung der europäischen Grenze, nicht mehr der Grenzen der einzelnen Staaten, sondern des europäischen Raumes. Gesamthaft und durchgesetzt wird das durch eine Vereinheitlungen, Sie sagen Harmonisierung der jeweiligen staatlichen Gesetzgebung durch verstärkte Koordinierung der verschiedenen Polizeieinrichtungen und vor allem durch hochmoderne Fahndungssysteme.
Gut, gehen wir mal von Gesamteuropa zurück in die Schweiz. In den letzten Monaten gibt es fast keine Nachrichten mehr, ohne dass nicht berichtet wird von Anschlägen, die gegen Flüchtlinge verübt wurden. Jure, du hast dazu eine Zusammenfassung gemacht.
Ja, einige dieser Anschläge sind ja bereits im Dschingel aufgelistet gewesen. Ich sehe sie hier nochmals auf, weil ich es sehr wichtig finde, dass von diesen Anschlägen gesprochen wird, weil ich denke, dass ein krasses Missverhältnis herrscht zwischen Anschlägen, die passieren, und Reaktionen auf diese Anschläge, die ausbleiben. Hier einmal nur die markantesten Fakten aus dem vergangenen Jahr. Die Dunkelziffer ist selbstverständlich enorm hoch. Überall werden jeden Tag geflüchtete Frauen und Männer angegriffen, beleidigt, beschimpft, und es kommt nie etwas darüber in der Presse. Also im Oktober 1988 wurde eine Baracke in Klosters, die für ein Bundeslager vorgesehen war, eingeäschert. Diese Baracke war damals noch nicht bewohnt und das Lager wurde dann später trotzdem eingerichtet. Im Oktober 1988 ebenfalls, anlässlich des Hungerstreiks von geflüchteten Frauen und Männern im Durchgangsheim von Schattdorf, wurde die Baracke unter Schrotfeuer genommen. In der Nacht, ebenfalls in der Nacht, hängten Leute aus den umliegenden Dörfern am Baukran neben dieser Baracke eine Puppe auf, die mit einem Schild beschriftet war, darauf stand Asylant. Am 10. November letzten Jahres, dann, ihr erinnert euch, als in Winterthur eine antifaschistische Demo über die Bühne ging, wurde am gleichen Tag von Skinheads und Neofaschisten ein Überfall im Heurig gemacht und der brasilianische Genosse Jorge Gomez, der dort an einer Feier anwesend war, wo das 100-Jahr-Jubiläum der Sklavenbefreiung in Brasilien gefeiert wurde, wurde eine Treppe runtergeschmissen und lebensgefährlich verletzt. 6 Monate später dann teilte die Bezirksanwaltschaft als abschließendem Resultat der Untersuchung mit, Jorge sei nicht an den Folgen dieses Angriffs gestorben, sondern an AIDS, er sei HIV-positiv gewesen. Im Januar begannen im Bundeslager von Gorschje Flüchtlinge einen Hungerstreik. Zur gleichen Zeit wurden ihre Unterkünfte auf allen Seiten bespreit. Mor o Türk, toten Türken und so weiter. Ein Verbalangriff. Im Februar, im Bundeslager von Interlaken ein Hungerstreik über die Bühne ging, trafen dort massive Drohungen ein. Die Reaktion der Verantwortlichen für das Lager bestand dann darin, dass sie die geflüchteten Frauen und Männer in der Kirche, die sie besetzt hatten, einkapselten und den Kontakt mit ihren Unterstützern und Unterstützerinnen verunmöglichten. Am 20. Mai kam es zu einem koordinierten Angriff von Neonazis aus der Patriotischen Front in verschiedenen Käfern der Innerschweiz kam, Zug, Rotkreuz. Ein tamilischer Flüchtling wurde sehr schwer verletzt dabei. Viele andere wurden einfach normal zusammengeschlagen. Zu Festnahmen kam es dabei nicht. Im gleichen Monat griffen Skinheads sowohl in Solothurn wie auch in Basel ausländische Leute, die sich zufällig auf der Straße aufhielten, an und schlugen sie zusammen. Am 2. Juli kam es in Chur zum Anschlag mit den bislang schwersten Folgen. 4 tamilische Menschen, 2 Erwachsene und 2 Kinder im Alter von 10 und 11 Jahren kamen dabei ums Leben. Es war ein Brandanschlag auf eine Unterkunft, die der Toni-Molkerei gehört und in der eine tamilische Familie einquartiert war. Im Haus befanden sich 4 Freunde, Freundinnen und Bekannte dieser Familie. 11 davon erlitten beim Sprung aus dem Fenster, mit dem sie ihre Leben retteten, schwere Verletzungen und mussten ins Spital verbracht werden. Anfang August kam es wiederum in Chur zu 2 weiteren Brandanschlägen auf ein Durchgangsheim. Der erste Brand erstickte, der zweite konnte eingedämmt werden. Menschen wurden dabei mehr zufällig, dass der Anschlag so gemacht worden wäre, dass dies ausgeschlossen gewesen wäre. Keine verletzt. Sie konnten sich ins Freie retten. Die Reaktion der Lagerleitung danach: sie installierte eine Videokamera im Aufenthaltsraum, wo sich die geflüchteten Männer, es sind dort ausschließlich Männer, einquartiert, treffen, wo sie über ihre Situation gemeinsam sprechen. Dieser Raum wird jetzt überwacht und nicht etwa die Zugangstür oder die Außenfassade des Lagers. Am 17. September wurde in Richterswil ein Durchgangsheim, ein Raub der Flammen. Bis heute steht nicht fest, ob es sich um Brandstiftung handelt oder nicht. Wie dem auch sei, ein Teil der Bevölkerung versammelte sich auf der Brandstätte und applaudierte und fand es gut, dass sie die Asylsuchenden jetzt los wäre. Am 28. September dann eine Eskalation in Bezug auf die Mittel. Hier wurde zum ersten Mal ein Sprengstoffanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft verübt in Beckenried, Kanton Nidwalden. Menschen wurden dabei nicht verletzt, aber das Haus, in dem sie untergebracht waren, wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Und auch hier nur der Zufall hat verhindert, dass Menschen diesem Anschlag zum Opfer gefallen sind. Und dann bis zu jetzt, letzten Samstag, der letzte Fall, der in den Zeitungen erschien, ihr erinnert euch, in Wald fuhren 4 Wagen mit angeblich Rockern aus St. Gallen und aus der Umgebung von Wald im Zürcher Oberland auf und schlugen zufällig sich am Bahnhof aufhaltende junge Ausländer und Ausländerinnen wahllos zusammen. Auffallend ist an dieser Serie von Anschlägen, die in der Wochenzeitung in der letzten Ausgabe zu Recht als stilles Pogrom bezeichnet wurden, dass die Anschläge dann umso heftiger werden, wenn sich die Flüchtlinge erheben, wenn sie sich organisieren und wenn sie sich wehren. Allerdings werden auch immer wieder einfach zufällige Aggressionen auf ausländische Menschen ausgeführt. Welcher Schluss ergibt sich aus dieser Eskalation? Sollten die Leute vielleicht auf den Knien bleiben? Sollten sie weiter unsichtbar bleiben, da wo sie von den Behörden versteckt werden, meist unter Autobahnen oder neben Müllkippen und so weiter. Ich denke, dass das Gegenteil passieren muss. Sie werden sich weiter wehren, weil sie ohne sich zu wehren gar nicht überleben können. Aber für uns ergibt sich auch daraus eine Notwendigkeit, nämlich ihnen dabei in allem zur Seite zu stehen. Wir haben verantwortlich zu werden, dass sie sich schützen können. Sie haben bereits in der Innerschweiz im Zentrum der Agitation der neofaschistischen patriotischen Front begonnen, ein Alarmnetz unter sich, unter den geflüchteten Leuten also aufzubauen. Und ich denke, dass sich für uns die Priorität heute ergibt, dass wir uns in dieses Netz integrieren, dass wir Kämpfe, die Flüchtlinge führen, begleiten und unterstützen und mit unserer Präsenz, mit unserer physischen Präsenz einen Schutz für sie organisieren. Ich glaube, das ist das Einzige, was sich daraus entwickeln muss. Auffallend finde ich auch, dass diese Reaktion von Schweizerinnen und Schweizern auf Anschläge bis heute sehr mager ausblieben. Nach dem Sprengstoffanschlag in Beckenried wurde zwar zwei Tage später an einer Demo von Flüchtlingen in Bern auch davon gesprochen, aber es war ja nur ein zufälliges Zusammentreffen von Ursache und Wirkung, also von Anschlag und Demo. Die Demo war viel früher organisiert worden, der Anschlag war einfach zufällig noch zwei Tage vor passiert. Von einer Demo, die organisiert worden wäre, irgendwo in einem Dorf oder in einer Stadt, wo ein Anschlag passiert ist, als Reaktion auf diesen Anschlag, habe ich bis heute nie gehört. Und das finde ich eigentlich einen Wahnsinn. Ich glaube, in Deutschland, wo auch eine ähnlich intensive rassistische Kampagne passiert, reagiert die Linke entscheidend anders. Und da kommt es immer wieder zu sehr großen Demonstrationen nach Anschlägen und nach Angriffen auf geflüchtete Menschen.
One voice rules the nation just because they're top of the pile. Doesn't mean their vision is the clearest. The voices of the people are falling on deaf ears. Now politicians all become they must declare their interests, but not their company cars. Is there more to a seat in Parliament than sitting on your ass? And the best of all this bad bunch is shouting to be heard above the sound of ideologies clashing. Outside the patient millions, put them into power. Expect a little more back for their taxes. Like school books, beds in hospitals, and peace in our bloody time. All they get is old men grinding axes, who've built their private fortunes on the things they can rely. The courts, the secret handshake, the stock exchange and the old school tie. For God and Queen and country, the things they justify. Above the sound of ideologies clashing. Thank you.
God bless the civil service, the nation's saving grace. While we expect democracy, they're laughing in our face. And although our cries get louder, laughter gets louder still. But the sound of ideologies clashing, but the sound of ideologies, but the sound of ideologies, but the sound of ideologies clashing.
so nach diesem Bericht, den wir vor dieser Musikpause gehört haben, über den sogenannten illegalen Rassismus. Jetzt zum legaleren Teil, zur Abschreckungsstrategie der Behörden, zum Strategiebericht.
Also ich kann dann das anknüpfen, was die Elisabeth eben gesagt hat, der Strategiebericht ist nur von Männern gemacht worden, allerdings von einer Frau in Auftrag gegeben, nämlich von Ex-Bundesrätin Kopp. Und die Strategiegruppe, die setzt sich hauptsächlich aus Leuten vom DFW zusammen, also Abends und seine Anhänger. Und man merkt das natürlich auch in dem Strategiebericht. Und es ist auch, das kann ich auch an das, was die Andi eben gesagt hat, anknüpfen, es ist schon ein bisschen eine Vorwegnahme dessen, was im Rahmen der Europa 92 Maßnahmen auf uns zukommen wird, nämlich Abschottung der Grenzen mit allen Möglichkeiten, die es nur gibt, Asylverfahren rigoros begrenzen. Und die zunehmende Fremdenfeindlichkeit in unserem Land, die findet sich auch im Strategiebericht wieder. Und es gibt eine Frage, die sich wie ein roter Faden durch den ganzen Strategiebericht zieht, nämlich die, wie viele Ausländer und Ausländerinnen als Flüchtlinge oder als qualifizierte Arbeitskräfte verträgt die Schweiz. Und das Ziel des Strategieberichts ist eigentlich, dass man davon ausgeht, dass die Schweiz eine sogenannte stabile Migrationspolitik haben soll. Das heißt, dass nicht mehr Ausländer als jetzt schon in der Schweiz sind, in Zukunft kommen werden. Das heißt, dass jeder Ausländer, der die Schweiz verlässt, durch einen neuen ersetzt werden darf. Da man aber jetzt die Zahl der Flüchtlinge nicht begrenzen kann, man muss ihnen ja mindestens eine vorläufige Aufnahme im Land erlauben, muss man das irgendwie so jonglieren, dass man das irgendwie begrenzen kann. Das heißt, dass man im Grunde versucht, jetzt Asylbewerber, Flüchtlinge gegen Leute mit C-Bewilligung, B-Bewilligung oder A-Bewilligung gegeneinander auszuspielen. Und das könnte unter Umständen verhängnisvoll sein. Und das Zweite, was kommen könnte, wäre, dass man davon ausgeht, dass man sagt, wir brauchen so und so viele Arbeitskräfte gemäß Kontingent. Also werden jetzt so und so viele Asylbewerber ins Land gelassen oder bekommen Asyl, weil man eben die Arbeitskräfte braucht. Das heißt, dass letztendlich der Arbeitsmarkt bestimmt, wie viele Flüchtlinge anerkannt werden oder nicht. Und das Ganze ist unheimlich verhängnisvoll. Und das Zweite, was bei dem Strategiebericht auffällt, ist einfach das, dass man eine unheimliche Panik macht, dass man hingeht, es geht im ersten Satz schon los, die Weltbevölkerung hat in den letzten 35 Jahren um die Hälfte zugenommen oder irgendwie so. Und die erste Assoziation, die man beim Lesen bekommt, ist, aha, Flüchtlingsströme, Panik. Und dann geht das weiter, im zweiten Kapitel ist von Luftverschmutzung die Rede und immer wieder werden ganz unterschwellige Assoziationen geweckt, ohne direkt angesprochen zu werden, sodass man immer das Gefühl hat, Flüchtlinge sind an allem schuld, an der Weltbevölkerung, an der Luftverschmutzung, an Wohnungsnot, an allem. Und die einzige Möglichkeit dagegen vorzugehen, ist einfach abschotten. Und das also, und die, es gibt vier Maßnahmen, die vorgeschlagen werden und das ist praktisch von ganz beschissen, auf gut Deutsch gesagt, mit Notstandsmaßnahmen Artikel 9 Asylgesetz bis hin zu einer Vermischung von Asyl- und Ausländerpolitik und alle vier Maßnahmen, das ist also wirklich keine Wahl.
Also ich möchte da, es fällt mir auf, dass wir zum Beispiel immer, wenn wir von Ausländerinnenpolitik sprechen, nennen wir die verschiedenen Bewilligungsarten A, B, C und was es alles noch gibt, völlig kritiklos, als ob das nicht ein ganz ausgeklügeltes Apartheidsystem wäre, einerseits. Und andererseits, ganz schwerwiegend finde ich, dass durch diese Politik, also die Zusammenlegung so quasi von Arbeitskräften, von gewünschten marktbedingten Arbeitskräften und Flüchtlingen letztendlich doch zur Abschaffung der Flüchtlinge dient und auch darauf hinzielt, dass es dann eben gar keine Flüchtlinge mehr gibt, sondern nur Arbeitskräfte, Leute, die wir hier beschäftigen können oder eben auch nicht.
Aber es stimmt, die Schweiz hat, glaube ich, eines der restriktiven Ausländergesetze, das überhaupt nur gibt. Und das ist zum Teil wirklich schon so schlimm, dass man wirklich von Apartheid sprechen kann. Dass Leute, die einen C-Ausweis haben, aus Saisoniers, dass sie nicht ihre Familien hier haben dürfen und dass die wirklich ähnlich leben wie in Homelands in Südafrika. Und das ist so, dass das seit Jahren so ist und das ist zum Teil sogar menschenrechtswidrig. Also man könnte in Straßburg vor der Menschenrechtskommission das anklagen, weil das im Grunde vollkommen illegal ist. Und trotzdem, kein Mensch macht den Mund auf und das ist immer das Gleiche. Und seit Jahren ist es so und es wird einfach hingenommen.
Es wird gar nicht nur hingenommen, es wird gar nicht darüber nachgedacht oder gar nicht mehr wahrgenommen.
Gut, dann wären wir zu Ende mit dem ersten Teil. Ich denke, wir sind jetzt ziemlich detailliert informiert worden über die Situation hier in der Schweiz, punkto Flüchtlingspolitik, über die Situation der Flüchtlinge. Gehen wir gleich zum zweiten Teil, zur eigentlichen Antwort auf diese Situation, zur Asylbewegung. Hier soll die Frage gestellt sein, wer ist die Asylbewegung? Vielleicht fängst du, Ueli, mal an mit der Freiplatzaktion.
Also die Zürcher Freiplatzaktion wurde vor circa 4 Jahren gegründet, anlässlich einer CFD-Tagung, und hatte ursprünglich zum Ziel, jeder Flüchtlingsperson einen freien Platz zu offerieren. Einen freien Platz bei einer Schweizer Familie oder einer Ausländerfamilie mit C- oder B-Bewilligung, wenn ich wieder von Bewilligung sprechen darf. Nun, das war ein Plan, der von wenigen also geplant wurde, konnte aber nicht realisiert werden. Und über die Zeit hat sich die Arbeit der Zürcher Freiplatzaktion geändert. Wir haben uns mehr und mehr auf Rechtsbegleitung konzentriert. Das heißt, Flüchtlingspersonen vom Eintritt bei der Grenze durch das ganze Asylverfahren, wenn möglich bis zum Gewinnung des Asyls, zu begleiten. Das heißt, wir arbeiten mit Vollmachten, wir lassen uns Vollmachten ausstellen, gehen mit an die Befragungen, intervenieren, machen Eingaben, gehen auch zum DF, wenn es zu einer Zweitbefragung kommt, schreiben Beschwerden und weiter.
Gut, so viel zur Freiplatzaktion. Ich wiederhole vielleicht nochmal. Es geht jetzt in diesem Teil darum, die Opposition darzustellen, was überhaupt läuft hier in der Schweiz, oder besser gesagt hier im Gebiet um Zürich. Es gibt viel mehr Organisationen, die in der Flüchtlingspolitik oppositionell aktiv sind. Vielleicht erzählst du, Martin, etwas über die Geschichte des Asylkomitees Zürich.
Ja, entstanden ist das Asylkomitee Zürich, denke ich, aus einer Initiative anlässlich des Hungerstreiks der Chileninnen in Seebach, wo sich verschiedene ausländische Organisationen und Schweizer und Schweizerinnen zu einem Unterstützungsforum getroffen haben und versucht haben, diesen Hungerstreik weiterzutragen. Die Geschichte dieses Hungerstreiks bewirkte dann auch die ersten Auseinandersetzungen innerhalb des Komitees, inwieweit man sich auf verschiedene Initiativen, sei es jetzt parlamentarisch oder von kirchlichen Kreisen, die nicht das Hierbleiben als vorderstes Ziel hatten, sondern, sagen wir, unter den Bedingungen der gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen agierten und eine Drittlandlösung schlussendlich so mal akzeptierten. Was innerhalb des Asylkomitees selber auch schon zur Auseinandersetzung führten und Teile davon nicht mehr sich an dieser Politik beteiligen wollten.
Ich möchte lieber etwas Musik als weiter.
Ja, ihr auch, oder was?
Wir beat up little seagull on a marble stair. Trying to find the ocean, looking everywhere. Hard times in the city, in a hard time by the sea. Ain't nowhere to run to, ain't nothing here for free. Hooker on the corner, waiting for a train. Junk line on the sidewalk, sleeping in the rain. And they hide their faces, and they hide their eyes. Cause the city's dying.
Ja, nach diesem Unterbruch mache ich mal jetzt wieder weiter. Das Asylkomitee begann dann den Versuch, kontinuierlich eine Arbeit weiter aufzubauen, die sich darum bemühte, wesentlich mehr Kontakt mit Flüchtlingen, Männern und Frauen selber zu bekommen. Also nicht erst zu schauen, wenn jetzt eine Widerstandsaktion läuft, zu intervenieren, sondern selber offensiv versuchen, solche Kontakte zu pflegen und auch mit in eine Flüchtlinge mit in eine Auseinandersetzung, die hier läuft, mit einbeziehen zu können. Das war teilweise schwierig aufgrund von permanentem Wechsel, von Ausschaffungen etc. Es hat aber auch sehr viel positive Erfahrungen gebracht und auch selber die Flüchtlinge Teil dieser Politik werden lassen zu können. Also das war, denke ich, einer der größten Erfolge vom Asylkomitee selber. Grundsätzlich denke ich, ist es wichtig, diese Zusammenarbeit weiter auszubauen, dieses gemeinsame Kämpfen weiterzutreiben, aus den Punkten, die vorher schon gesagt worden sind. Ich denke, wir können nicht dabei stehen bleiben, zu sagen, es gibt hier einzelne Kategorien von Ausländern und die so mal so zu bezeichnen, sondern die Frage ist, wie können wir das ändern und wo wollen wir dort ansetzen? Und ich denke, auf dem Asylbereich war das eine Chance, hier diesen Bruch, den es gibt, der provoziert wird, versuchen zu überwinden. Und das so mal in hiesigen Verhältnissen eine gemeinsame Initiative starten zu können. Ich denke mal, das ist so was zum Grundsatz. Die Entwicklungen liefen dann weiter, dass wir dann teilweise politische Initiativen von einzelnen ausländischen Organisationen unterstützt haben, das auch sehr gut gefunden haben als Anlass, über Perspektiven von Asylpolitik jeweils nachdenken zu müssen und auch dort weiterzuarbeiten. Und ich denke, zu den neueren Entwicklungen könnte dann noch vielleicht jetzt Jürgen dann nachher was sagen. Und im Laufe von dem Gespräch, denke ich, können wir an einzelnen Punkten später genauer auf Situationen, auf Bedingungen, auf Konflikte eingehen.
Ja gut, ich versuche mal ganz kurz zu sagen, was die jüngste der Gruppen auf dem Platz Zürich, das Aktionsbündnis für bedrohte Flüchtlingsfrauen und Männer, wie das entstanden ist. Das war Anfang von diesem Jahr, als Flüchtlingsmänner und Frauen in den Bundeslagern von Gorschje, Interlaken und zuletzt